Wie wir überwintern von Miriam Zadoff. Es liest Gabi Hartisch. Lasst sie nicht allein. Der Zug hat altmodische Waggons mit Abteilen und ich habe eins für mich allein. Draußen vor dem Fenster zieht ein verschneites Gebirgstal vorbei. Die Kälte dringt durch die Scheiben. Ich breite Bücher und Laptop aus, in der Hoffnung, dadurch die wenigen anderen Fahrgäste im Zug fernzuhalten. Doch schon an der nächsten Station steigt eine Familie ein und setzt sich zu mir. Die Eltern unterhalten sich, ihre 9- oder 10-jährige Tochter zieht ein Smartphone aus dem Rucksack. Ob sie nicht lieber ein Buch lesen wolle, fragt die Mutter. Ich ahne, wohin das Gespräch führt, doch da lächelt sie unerwartet. Sie würde gerne eine Zeitmaschine bauen, um ihrer Tochter eine Welt ohne Smartphone und Tablet zu zeigen. Als Eltern fühlen wir uns oft alleingelassen in dem schier endlosen Kampf um Bildschirmzeiten und mit unserer Sorge darüber, was der stundenlange Konsum digitaler Medien mit unseren Kindern macht. In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Leben von Kindern und Jugendlichen dramatisch verändert. Es war in den 1990er Jahren, als Eltern begannen, ihre Kinder fürsorglich zu überwachen, um sie vor physischen und mentalen Verletzungen zu schützen. Zugleich sollten Kinder möglichst früh auf ihre Rolle in der Welt vorbereitet werden. Statt mit anderen Kindern durchs Viertel zu ziehen, wurden die Nachmittage nun mit Sprach-, Musik- oder Sportunterricht verbracht. Als vor 15 Jahren die ersten Touchscreens in Kinderhände gerieten, verlor die reale Welt vor dem Kinderzimmerfenster mehr und mehr an Anziehungskraft. Dann kam die Pandemie, die Wohnungstüren schlossen sich und die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wurden hinten angestellt. Es ist kein Geheimnis, dass die CEOs im Silicon Valley ihren Kindern Smartphones und soziale Medien verbieten. Schließlich entwickeln und optimieren sie selbst jene Technologien, die Menschen so lange wie möglich am Bildschirm festhalten sollen. Irgendwann einmal war das Internet als ein Forum der Demokratisierung angetreten, um mehr Menschen Zugang zu Informationen, Bildung und Vernetzung zu ermöglichen. Digitale Kommunikation hat diese Rolle immer noch, vor allem dort, wo Menschen sich zusammentun wollen, unter queeren Jugendlichen zum Beispiel oder unter jungen Kreativen außerhalb der westlichen Industriestaaten. Aber die sozialen Medien machen eben auch einsam. Das Smartphone immer griffbereit, verbringen Kinder und Jugendliche weniger Zeit mit Freunden, in der Natur, mit einem Buch oder beim Schlafen. Ihr Online-Leben hält sie davon ab, eigene Erfahrungen zu machen, die ein Schlüssel zur emotionalen Entwicklung sind. Wir hätten unseren Kindern aus Überfürsorge ihre Freiheit genommen und sie zugleich digitalen Welten ausgesetzt, deren Gefahren wir selbst nicht kennen, kritisiert der New Yorker Sozialpsychologe Jonathan Haidt. Ganz leise hat sich auf diese Weise auch eine Form der sozialen Diskriminierung eingeschlichen. Denn je ärmer und bildungsferner Jugendliche sind, desto mehr Zeit verbringen sie vor dem Bildschirm. Das jugendliche Gehirn ist besonders verletzbar, aber es ist auch flexibel und regeneriert sich schnell nach einem Ausstieg aus der Sucht nach Likes, Reels und Threads. Immer mehr Länder legen jetzt eine Altersgrenze für Smartphones und Social Media fest. Detox-Summercamps bieten Erfahrungen im realen Leben an, betreut von TherapeutInnen und SuchtexpertInnen, die einschreiten, wenn handysüchtige Kinder in Hungerstreik treten. In Workshops lernen Mädchen und junge Frauen, sich von der online verordneten Selbstoptimierung zu befreien, die Schmink- und Diät-Tipps zu vergessen und zu einem natürlichen Körperempfinden zurückzufinden. Studierende stellen fest, dass sie besser arbeiten, wenn das Handy nicht im Raum ist. Und Kinder und Jugendliche entscheiden in Gruppen Gleichgesinnter, auf Klapphandys und Festnetztelefone umzusteigen. Wollen wir unsere Kinder in die reale Welt zurückholen, müssen wir ihnen andere Freiheiten anbieten. Wir sollten es uns etwas kosten lassen, Jugendclubs einzurichten, nicht nur in München oder Hamburg, sondern auch auf dem Land, wo sonst eben rechtsextreme Gruppen diese Aufgaben übernehmen. Kids brauchen Zeit und Räume für spontanes Spielen, wo sie sich zum Gaming treffen, aber sich auch mal das Knie aufschlagen dürfen. In USA wurden Spielplätze in den vergangenen Jahrzehnten darauf angelegt, jedes denkbare Risiko auszuschließen. Statt Baumwurzeln, über die man stolpern und sich verletzen könnte, gibt es dort einen gepolsterten Kunstboden, auf dem jedes Kind weich fällt. PädagogInnen fordern stattdessen Abenteuerspielplätze, wo statt der obligatorischen Schaukeln und Rutschen Baumaterialien angeboten werden. Holzbretter, Seile und Werkzeuge für Baumhäuser, Brücken oder Türme. Kinder lernen dort Risiken bewusst einzuschätzen und Erwachsene haben keinen Zutritt. Stehen Kinder jedoch unter permanenter Aufsicht und wird jeder Streit durch Aufsichtspersonen gelöst, haben sie gar nicht die Chance, das demokratische Aushandeln von Spielregeln oder Konflikten in Gruppen Gleichaltriger zu lernen. Nicht nur um eine Kultur des Streitens und gegenseitigen Respekts geht es, sondern auch darum, Autonomie auszuprobieren, soziale Kompetenzen zu entwickeln und Wahlverwandtschaften einzugehen. Ich will gar keine Zeitmaschinen bauen, denn auch früher war nicht alles gut in der Welt der Kinder. Trotzdem verbinden heute viele Jugendliche und junge Erwachsene nostalgische Gefühle mit einer Zeit, die sie selbst gar nicht erlebt haben. Nostalgie meint ja eigentlich eine unbestimmte Sehnsucht nach einer persönlichen Vergangenheit.